2 präsentiert IQ Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Wenn Claire Namukasa in Uganda ans Kochen denkt, steht nicht der Genuss im Vordergrund. Vielmehr treibt die junge Mutter die Sorge, wie sie das Brennholz zum Kochen organisieren soll. Zweimal die Woche macht sie sich mit ihren Töchtern zum 4 Kilometer entfernten Staatsforst auf. Sie müssen eine private Weide überqueren und durch einen Sumpf marschieren. Dort angekommen, schlagen sie Äste, fällen kleine Bäume, schichten das Holz aufeinander und binden daraus bis zu 40 Kilo schwere Bündel. Auf ihren Köpfen balancieren sie das Holz zu ihrer Kochhütte. 3 Steine liegen in einer Ecke, zwischen ihnen entzündet die Mutter das Feuer. Mit der Hand wedelt sie den beißenden Rauch aus ihrem Gesicht. Kochen ist für Claire Namukasa eine Last.
Wie Claire Namukasa kochen 3 Milliarden Menschen ihr Essen über Pflanzenresten, Kuhdung oder Feuerholz.
Es gibt 2 Probleme. So ein Feuer produziert sehr viel Rauch und es braucht sehr viel Feuerholz. Das ist es, was so schlecht ist, wenn wir auf die traditionelle Weise kochen.
Wer einmal im Rauch eines Lagerfeuers saß, der mag eine Ahnung bekommen haben, dass das der Gesundheit nicht zuträglich ist. Der weiße Nebel ist eine Mischung aus nicht verbrannten Gasen und Schwebeteilchen, aus chemischen Substanzen wie Carbonmonoxid, Stickstoffdioxid, Formaldehyd und Benzol. Frauen, die in so einer Wolke kochen, inhalieren täglich so viele Schadstoffe wie Kettenraucher. Indoor Air Pollution nennt die Weltgesundheitsorganisation das Phänomen und schätzt, dass an der Innenraumluftverschmutzung jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen sterben. Anders gesagt, Kochen tötet vielleicht mehr Frauen und Kinder als Malaria. Hinzu kommt der Holzverbrauch. Jeden Tag verbrennen über 3 Millionen Tonnen Holz unter Töpfen und Pfannen. Um diese Menge zu transportieren, bräuchte es eine Lkw-Kolonne, die von München bis nach Sizilien reicht. Gerade in dicht besiedelten Regionen verschwinden die Waldflächen heute schneller als Speiseeis in der Mittagssonne. Holz ist das Öl der armen Leute. In vielen Ländern deckt es 2 Drittel des gesamten Energiebedarfs. Und allein beim Kochen entstehen 5% der weltweiten Emissionen von Methangas und 14% des Kohlendioxidausstoßes.
An all diese Folgen denkt Claire Namukasa bei der Suche nach Feuerholz nicht. 4 Stunden war sie heute unterwegs. Die Angst ist ihr ständiger Begleiter, sagt die Mutter von 3 Kindern.
Die Regierung hat den Wald verpachtet und diese Leute lassen uns kein Feuerholz sammeln. Wir haben aber keinen anderen Platz, wo wir hingehen könnten. Wir haben Angst, in den Wald zu gehen, weil es illegal ist und weil wir eingesperrt und ins Gefängnis gesteckt werden könnten.
Wie Claire Namukasa leiden viele Millionen Frauen unter der zunehmenden Brennstoffkrise. Jede Woche sind sie viele Stunden mit der Suche nach Feuerholz beschäftigt.
Verschwendete Zeit, sagt Claire Namukasa.
All diese Stunden könnte ich etwas anderes machen, auf dem Feld arbeiten oder Matten flechten, um sie dann auf dem Markt zu verkaufen.
Wer ineffizient kocht, wird ärmer und kocht anders. Wird der Brennstoff knapp, verschwinden langkochende Gerichte vom Speiseplan oder Familien verzichten gleich auf regelmäßiges warmes Essen. Wer mehr über das Kochen erfahren will, der muss in den Norden von Frankfurt reisen, zur Ethnologin Agnes Klingshirn. Für die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ, hat sie schon 1983 in Kenia das erste Kochenergieprojekt durchgeführt. Immer neue Projekte folgten. Inzwischen unterhält die GTZ ein eigenes Kochenergieprogramm. Wie also ersetzt man die offenen Feuer? Gibt es effizientere Herde, die nicht rauchen? Was kann man gegen den riesigen Holzverbrauch tun? Wer einfache Antworten erwartet, den wird die Ethnosoziologin enttäuschen, denn das Thema ist komplex. Stadtbewohner kochen anders als Menschen auf dem Land. Die geografische Lage und die vorhandenen Lebensmittel prägen regionale Kochkulturen. Welchen Herd die Menschen benutzen, das hängt von ihrer Kaufkraft ab und von der Fähigkeit, moderne Technologien anzunehmen. Wer darauf nicht achtet, muss scheitern, weiß Agnes Klingshirn aus eigener Erfahrung.
Da werden also die herrlichsten Herde produziert und die Leute lieben sie. Die hätten sie sehr gerne, aber sie können es sich nicht kaufen. Sie können es sich nicht leisten. Das heißt, man muss die Kultur, in die eine neue Technologie eingeführt wird, einfach sehr gut kennen und muss hinhören, muss den Leuten zuhören und muss die Leute mitbeteiligen.
Inzwischen gibt es zumindest gute Alternativen. Herde für Familien, für Kantinen, Restaurants und Bäckereien, die nur einen Bruchteil des Brennstoffs verbrauchen und kaum Rauch erzeugen. In vielen Ländern fördern Regierungen die Verbreitung von solchen Kochherden. Auch private Unternehmen interessieren sich zunehmend für den potenziellen Markt. Die grundsätzliche Frage für alle Akteure lautet dabei: Soll man Modelle entwickeln, die den Brennstoff Holz besser nutzen, oder gleich solche, die statt Holz Pflanzenöle, Kerosin, Gas oder Sonnenenergie verbrauchen? Je sauberer die Stoffe verbrennen, desto höher sind sie auf der Energieleiter angesiedelt, mit der Experten die Effizienz von Brennstoffen bewerten. Die Mediziner der Weltgesundheitsorganisation würden die Menschen am liebsten die Energieleiter hinaufjagen, weil hochwertige Brennstoffe die Frauen am besten vor Augen- und Atemwegserkrankungen schützen. Der Blick unter die Töpfe der Welt verspricht also ein durchaus spannendes Abenteuer, egal ob die Reise nun nach Uganda oder nach Indien führt.
Das indische Dorf Shiradanahalli liegt 100 Kilometer nordöstlich von Bangalore im Bundesstaat Karnataka. Inmitten von grünen Feldern wohnen rund 100 Familien. Die 45-jährige Rajamma wurde hier geboren. Nun hockt sie in ihrer Küche, gießt Teig auf eine heiße Metallplatte und verteilt die Masse zu einem runden Fladen. Die Metallplatte liegt auf ihrem Gaskocher, der mit blauer Flamme brennt. Rajamma hat ihn auf ihrem traditionellen Herd platziert. Den nutzt sie nur noch, wenn ihre Kinder und Enkel sie besuchen kommen. Denn dann reicht das Biogas nicht aus, das sie in ihrer 1,5 Kubikmeter großen Biogasanlage gewinnt. Die Anlage ist Rajamma noch immer etwas unheimlich.
Alle 3 Tage füttere ich die Biogasanlage mit Kudung. Das reicht aus für unsere kleine Familie. Das Anrühren und Säubern des Kudungs finde ich schwierig, aber es ist weniger kompliziert, als genügend Feuerholz zu organisieren.
Feuerholz ist knapp, seit die Regierung in der Nähe einen Damm gebaut hat. Das Wasser hat Dörfer überschwemmt. Einige der obdachlos gewordenen Familien wurden im Staatsforst angesiedelt. Seitdem gibt es keinen Wald mehr und viele müssen ihr Feuerholz kaufen. Zum Beispiel die 35-jährige Lila Vatti.
Früher konnte ich eine Traktorladung Holz für 1.000 Rupien kaufen. Heute ist der Preis auf 3.000 Rupien gestiegen.
3.000 Rupien entsprechen rund 50 Euro. Viel Geld für Menschen, die 1 bis 2 Euro am Tag verdienen. Weil das Holz inzwischen knapp ist, will die Familie ebenfalls eine Biogasanlage bauen.
Der größte Vorteil ist, dass ich kein Feuerholz mehr suchen muss. Außerdem koche ich mit Biogas sehr viel schneller als mit Feuerholz. Schließlich muss ich meine Töpfe und Pfannen nicht mehr endlos schrubben, weil sich eben kein klebriger Ruß festsetzt. Und das Beste, meine Augen tränen nicht mehr und ich muss nicht mehr husten.
Biogasanlagen haben also viele Vorteile. Inzwischen existieren mehr als 2,5 Millionen kleiner Biogasanlagen in Indien. Die meisten produzieren mit Kudung, deshalb wurden sie fast ausschließlich im ländlichen Raum installiert.
Das könnte sich ändern, denn Anand Karve vom Appropriate Rural Technology Institute hat eine Biogasanlage entworfen, die mit Küchenabfällen, verdorbenem Obst oder Pflanzenresten funktioniert. Anand Karve empfängt seine Besucher in einem Zimmer, das kaum größer ist als ein Abstellraum. Repräsentieren muss er nicht. Er kommt aus einer angesehenen Wissenschaftlerfamilie, darauf ist er stolz. Auf einem Foto an der Wand schüttelt er Prinz Charles die Hand. 2006 hat der ihm den renommierten Ashton Award überreicht. Der ist für Kochexperten in etwa so bedeutend wie der Nobelpreis. Anand Karve hat ihn bereits 2-mal erhalten, das letzte Mal für seine Biogasanlage. Von Kudung als Grundlage hält Anand Karve nichts.
No, in fact, producing gas from dung.
Aus Kudung Gas zu gewinnen, ist sehr ineffizient. Indem wir Kuhdung in Gas verwandeln, gewinnen wir nur 25% der Kalorien, die wir erzielen, wenn wir getrockneten Kuhdung verbrennen. Biogasanlagen auf Kuhdung-Basis sind in Europa und China populär, wo sie den Dung nicht von der Sonne trocknen lassen können. Unglücklicherweise äffen wir sie nach. Meine Biogasanlage ist 400 Mal effizienter als die üblichen Anlagen.
Seine Rechnung ist einfach. Ein Kilo Obst oder Küchenabfälle produziert an einem Tag etwa so viel Gas wie 40 Kilo Kuhdung in 40 Tagen. Das aber bedeutet, seine Biogasanlage braucht sehr viel weniger Platz und passt auf jeden größeren Balkon oder das Dach eines Hauses. Carves Biogasanlage eignet sich also auch für die Stadt. Probleme mit der Wartung der Anlage gibt es nur, wenn man sie überfüttert und im Winter, sagt Carve.
So if you give more food,
wenn man mehr Küchenabfälle hineingibt, als die Bakterien verdauen können, dann fängt die Anlage an zu stinken und produziert kein Methangas mehr. Im Winter, wenn die Temperaturen unter 10 Grad fallen, produziert die Anlage nur halb so viel Gas. Dann denken Hausfrauen, sie müssten die Anlage mehr füttern. Das aber funktioniert nicht.
2 Dutzend Kochherde hat Anand Carve erfunden. In seinem Labor in Pune stehen Modelle aus Metall und Keramik, Prototypen, die mit Holz und Holzkohle und der Spreu von Weizen und Reis funktionieren. Die Holzherde sparen 50-60% Feuerholz ein, die Biogasanlage deutlich mehr. Wie viel mehr, das hängt von vielen Faktoren ab. Der Zahl der Kühe, der Zahl der Familienmitglieder und wie häufig die Familie Gäste bewirtet. Der Wissenschaftler Carve ist zu Recht stolz auf seine Produkte. Der Unternehmer Carve jedoch wartet auf den Ansturm der Käuferinnen. Nur 25.000 Herde und Biogasanlagen hat sein Institut im vergangenen Jahr verbreitet, auch weil der Staat Kochherde kaum noch subventioniert. Der Kauf eines Herds genießt bei den Kundinnen keine Priorität. Vielleicht, weil Frauen in Indien ihr Leid einfach erdulden und ihre Männer das Geld verwalten. Vielleicht aber auch, weil neue Technologien die potenziellen Nutzerinnen nicht selten überfordern.
Dass technische Erfindungen nicht immer einhergehen mit wirtschaftlichem Erfolg, das erfahren auch andere Kochexperten. Kaum eine Technologie ist so umstritten wie die von Solarkochern. Dabei scheinen die Vorteile auf der Hand zu liegen. Als einzige Herde benötigen sie keinen Brennstoff, sondern kommen mit den Strahlen der Sonne aus. Davon hat Indien zum Beispiel mit rund 300 Sonnentagen mehr als genug.
Rund 500 Kilometer von Pune und Anand Carve entfernt, in der Landwirtschaftsschule des Muniseva Ashrams im Bundesstaat Gujarat, setzen die Menschen auf die Kraft der Sonne. Auf dem Dach des Schulgebäudes stehen 10 Parabolspiegel mit einem Durchmesser von 4 Metern. Sie bündeln die Sonnenstrahlen auf einen geschlossenen Wasserkreislauf. Über einen Wärmetauscher verdampfen die Sonnenstrahlen Wasser zu Wasserdampf. Der fließt über eine Leitung in die Küche zu Jayasam Puwahit. Der hagere Koch leitet den heißen Dampf in seine doppelwandigen Kessel und kocht damit Reis und Gemüse.
Ich musste das Kochen nochmals lernen. Als ich noch mit Feuerholz gekocht habe, brauchte es allein eine Stunde, bis das Wasser kochte und weitere 2 Stunden, bis der Reis gar war. Heute muss ich das Gemüse schon vorher schneiden und den Reis waschen, weil das Kochen so schnell geht.
Rund 35.000 Euro kostet so eine Anlage. Ein Drittel gibt der Staat, den Rest musste der Ashram finanzieren. Gebaut hat die Anlage Solar Energy Systems, eine Firma, die sich auf Solarkocher spezialisiert hat. Der Gründer Deepak Gadia hat in Deutschland studiert. Er sagt, dass sich die Investition bereits nach 3 Jahren rechnet.
Also diese Anlage, der für 500 Leute kocht, ersetzt jeden Tag 90 Liter Diesel. Ein Liter Diesel in Indien kostet fast 1 Euro. Wir haben bis jetzt in Indien 23 Dampfsysteme gebaut. Das kleinste ist für 200 Leute zu kochen und für die größte ist für 15.000 Menschen zu kochen. Das heißt, die Anlage kocht 30.000 Mahlzeiten pro Tag. Das ist die weltgrößte Solaranlage.
Neben diesen großen, für Institutionen gedachten und effizienten Solarkochern verkauft er auch kleine Solarkocher für Familien. Die sehen genauso futuristisch aus, bündeln die Sonnenstrahlen jedoch direkt unter dem Topf. Einige dieser Modelle wurden ebenfalls in Deutschland entwickelt.
Kein Wunder also, dass die Solarkocher für Familien gerade in Deutschland als ideale Lösung für die Nöte im Süden gelten. In den Entwicklungs- und Schwellenländern teilt jedoch kaum einer den Enthusiasmus des Nordens. Gerade mal 1 Million Solarkocher gibt es weltweit. Viele von ihnen stehen aber nur herum. Es sind kleine Entwicklungsruinen, die ihren Zweck nicht erfüllen. Die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ, zieht eine ernüchternde Bilanz. Jahrzehntelange Anstrengungen haben dem Solarkocher nicht zum Durchbruch verholfen, heißt es in der Ende 2007 veröffentlichten Studie. Die Sonne bringt es an den Tag. Lediglich in den baumlosen Hochebenen Tibets und des Altiplano in Südamerika hat sich die Technologie etablieren können. Warum aber nutzen die Menschen diese faszinierend einfache Idee nicht? Weil sie nicht so einfach ist, wie ihre Befürworter es gerne darstellen. Werner Mühlbauer, emeritierter Professor an der Universität Hohenheim bei Stuttgart, kommt wie die GTZ zu einem niederschmetternden Ergebnis.
Weil da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die mit Akzeptanz nichts zu tun haben, sondern das sind technische Probleme. Ein Parabolspiegelkocher hat 1 Quadratmeter, das heißt also, wir haben maximal 1000 Watt zur Verfügung. Wenn wir jetzt einen Wirkungsgrad des Kochers von 30%, der sehr hoch gegriffen ist, ansetzen, dann haben wir 300 Watt zur Verfügung. Bei uns kocht eine Hausfrau mit 2000 Watt und jetzt stellen Sie die mal auf die kleinste Stufe und warten mal, wie lange es dauert, bis Sie einen Wassertopf damit erwärmen können, dann werden Sie das Problem erkennen. Das ist aber nicht das Einzige, sondern das nächste Problem ist, diese Parabolspiegelkocher müssen der Sonne nachgeführt werden, da sie nur direkte Strahlung nutzen können. Das heißt also, nur dann, wenn Sie die Sonne sehen, können Sie damit auch kochen. Und jede Wolke, die die Sonne verdunkelt, führt dazu, dass der Kochtopf innerhalb kürzester Zeit wieder auskühlt.
Und ein Solarkocher kostet in Deutschland 250 Euro und ist, auch wenn er in Afrika gebaut wird, für die meisten Menschen dort immer noch zu teuer. Zumal sie einen alternativen Kochherd benötigen, wenn der Himmel in Asien oder Afrika bewölkt ist. Solarkocher sparen deshalb im Durchschnitt lediglich 35-40% Feuerholz ein. Da gibt es billigere und vor allem effizientere Alternativen.
In Uganda hat die GTZ zusammen mit ugandischen Organisationen innerhalb von nur 3 Jahren 340.000 effiziente Herde verteilt. Jeder dieser Herde spart 1,5 Tonnen Feuerholz pro Jahr ein. Denn sie verfügen über eine Brennkammer, die ein NASA-Wissenschaftler entworfen hat. Zwischen Topfboden und Feuer bleiben rund 30 Zentimeter. Platz genug, dass sich die aus dem Holz austretenden Gase erhitzen und dann Feuer fangen können. Alle Herde zusammen sparen jedes Jahr eine Waldfläche von 2500 Hektar ein. Im Bushenyi-Distrikt im äußersten Südosten kochen mittlerweile 9 von 10 Familien mit dem Rocket Lorena Stove. Dort ist die Brennstoffkrise abgeebbt, sagt John Kutesakwe von der GTZ.
What is most important is
Am wichtigsten ist, dass wir so viele Menschen wie möglich mit modernen Herden versorgen. Wenn Sie einen sehr effizienten Herd haben, aber nur wenige Menschen erreichen, tendiert die volkswirtschaftliche Wirkung gegen null. Mit einem weniger effizienten Herd, der aber von der Mehrheit der Bevölkerung verwendet wird, können wir das Problem der Brennstoffkrise hingegen lösen.
John Kutesakwe steht im Schatten einer Bananenstaude und schwitzt. Auf kleinen Feldern wachsen hier im Süden Ugandas Bananen und Kakao, Bohnen, Erdnüsse und Süßkartoffeln. Es grünt und wuchert. Nur Bäume gibt es keine. Zusammen mit Claire Namukasa schaut Kutesakwe zu, wie 2 Arbeiter Erde, Gras und Wasser zu einer lehmartigen Masse vermischen. Materialien, die jeder Bewohner vor der eigenen Tür findet. Wichtig ist jedoch, dass die Konstruktion penibel eingehalten wird. Dafür hat die GTZ jeweils 3 Bewohner eines Dorfes zu professionellen Herdbauern ausgebildet. Inzwischen gibt es mehrere tausend Herdbauer in Uganda. Für den Herd bezahlt Claire Namukasa 1 oder 2 US-Dollar. Das kann sich selbst auf dem Land fast jeder leisten. Der belgische Projektleiter Philippe Simoni.
To achieve this level of success.
Um diesen Erfolg zu ermöglichen, benötigt man gewisse Voraussetzungen. In der Region muss das Brennholz schon knapp sein, sonst ändern die Menschen ihre Kochgewohnheiten nicht. Um die Herde in großer Stückzahl zu verbreiten, braucht es eine angepasste, zusammen mit den Menschen entwickelte Technologie. Wichtig ist, dass wir eine kritische Masse von Herden erreichen, sagen wir 50%. Wenn sie diesen Verbreitungsgrad erreichen, kommt eine neue Dynamik in Gang. Dann will plötzlich jeder den Herd, weil er als ein Das-muss-ich-haben-Gegenstand in der Dorfgemeinschaft verstanden wird.
In Uganda ist der GTZ gelungen, was in vielen anderen Projekten rund um den Globus häufig scheitert. Technische Lösungen laufen ins Leere, wenn sie die sozialen und kulturellen Traditionen nicht berücksichtigen. Man sollte die Vorteile eines offenen Feuers auf keinen Fall unterschätzen, sagt die Ethnosoziologin Agnes Klingshirn.
Die drei Steine hat man immer gleich zusammen oder was Ähnliches, dass man es größer und kleiner machen kann, dass man jede Art von Holz reinschieben kann, lange Stöcke, kurze, wie auch immer. Man muss das Holz nicht klein hacken, ist also nicht so viel Arbeit für die Frauen. Gibt es sehr viele Vorteile, und wenn man den Topf genau richtig platziert, trockenes Holz verwendet, das ist ganz entscheidend wichtig dabei, dann raucht es auch nicht so viel, dann ist ein Drei-Steine-Feuer ziemlich effizient.
Agnes Klingshirn weiß, wovon sie spricht. Sie ist auf einem bayerischen Bauernhof groß geworden. In der Früh ist sie aufgestanden, hat Holz geholt, zu kleinen Scheiten gespalten und mit diesen die Glut im Herd entfacht. Damals hatten die Menschen zum Feuer einen unmittelbaren Bezug. Sägen, hacken, stapeln, tragen, anfachen, sauber machen. So mancher war da froh, als er mit Gas und Strom kochen durfte.
Nun aber fehlt uns das Feuer. Ein offener Kamin ist Sinnbild für Gemütlichkeit. Vom Holz über die Kohle hin zum Gas haben die Menschen in den Industrieländern einen weiten Weg vom Land in die Stadt und die Energieleiter hinauf zurückgelegt. Die Mythen sind dabei auf der Strecke geblieben. In Afrika, Asien und Lateinamerika sitzen noch viele Menschen ums Feuer. Es hat für sie eine wichtige Funktion. Es verbindet Moderne und Tradition. Es stiftet Identität. Wer moderne Herde einführen will, der stößt deshalb häufig auf Widerstand. Rational ist das nicht, verständlich aber allemal. Gefragt sind deshalb nicht nur technische Antworten, sondern Lösungen, die den Menschen zwar den Rauch nehmen, nicht aber die Wärme.